FSK 93. Es ist gleich zu hören, die Sendung Wo keins, es ist eins, Diskussion über Dialektik. Aber zunächst hören wir Olivier Messiaen, vier rhythmische Studien, Nummer 1. FSK 93, wo keins ist, ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Heute diskutieren Michael Löbig und Martin Blumtritt zum Thema Erfahrung des Bewusstseins und die Dialektik der Aufklärung. Wir sind da schon beim dritten Teil dazu. Wir setzen nämlich die Diskussion dessen, was Hegel als Bewusstsein begreift, fort. Wir hatten gesagt, dass der Satz des Bewusstseins besagt, das Bewusstsein bezieht sich auf etwas, was es von sich unterscheidet. Der Gegenstand verändert sich hierbei genauso wie das Bewusstsein, das sich auf ihn bezieht. Zunächst war allerdings der Gegenstand als eine Substanz gedacht, wie sie ist, ohne dass das Bewusstsein sich auf sie bezieht und das auf allen Stufen der Erkenntnis, Sinnlichkeit, Anschauung und Verstand, wie sie in Kants Kritik der reinen Vernunft unterschieden war. Hegel unterschied in der Phänomenologie des Geistes drei Stufen, die sinnliche Gewissheit, die Wahrnehmung und den Verstand. Die sinnliche Gewissheit war die einfache, unvermittelte Gewissheit des Gegenstands, dem der Gegenstand als seiender, in sich reflektierter, unmittelbarer Einzelner bestimmt war. Das Bewusstsein verhält sich vom Anspruch her nur aufnehmend, perzeptiv. Als Sinnliches weiß das Bewusstsein nur von einem Seienden, vom Etwas, vom existierenden Ding, von einem Einzelnen, wobei der Gegenstand des sinnlichen Bewusstseins als der reichste an Inhalt, aber ärmste an Gedanken erscheint. Das Hier und Jetzt erschien als das Reichste, aber dass diese, also das aristotelische Todity, die erste Substanz, als dass dieses da, das Aristoteles, ist gedanklich arm, denn hier und jetzt ist überall, beziehungsweise immer. Daher hat die Unmittelbarkeit keinerlei Wahrheit. Das Ich, das Anschauen, erwies sich also als die Wahrheit der Unmittelbarkeit. Das Anschauen war die Wahrheit des Gegenstands der sinnlichen Gewissheit. Der Inhalt selber ist demnach dialektisch. Er sollte das Einzelne sein, aber gerade dadurch war er alles Einzelne. Hinterrücks erwies er sich als das Allgemeinste. Aber dadurch, dass er Einzelnes sein sollte, musste er anderes von sich ausschließen, sich auf anderes dadurch beziehen. Dadurch war er über sich hinausgehend und damit abhängig von anderen. Durch es vermittelt. Diese Dialektik, diese Erfahrung des Bewusstseins ist das treibende Moment des Geistes, wie Hegel ihn konzipierte. Die Wahrheit des Gegenstands der sinnlichen Gewissheit war sein Bezogenwerden auf anderes. Dadurch, dass das Bewusstsein über die Sinnlichkeit hinausging, wollte es den Gegenstand in seiner Wahrheit nehmen. Nicht als unmittelbaren, sondern als vermittelten, das heißt in sich reflektierten und allgemeinen. Damit entsteht eine Verbindung von sinnlichem und erweiterten Gedankenbestimmungen. Damit haben wir als Identität des Bewusstseins mit seinem Gegenstand nicht bloß eine Gewissheit, sondern eine bestimmte Identität, ein Wissen, nämlich das für Wahrnehmen oder die Wahrnehmung. Ausgangspunkt waren die einzelnen Apperzeptionen oder Beobachtungen des Bewusstseins, die dadurch zur Wahrheit erhoben wurden, dass sie miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Daraus resultiert dann, dass sie zugleich zu einem Allgemeinen und Notwendigen werden, zur Erfahrung, wie Kant sie von Wahrnehmungsurteilen unterschied. Dieser Übergang von Wahrnehmungs- zum Erfahrungsurteil, wie sie die Prolegomena Kants konzipierte, vollzieht auch Hegel. Das Wahrnehmen geht aus von der Beobachtung des sinnlichen Stoffes. Riechen, schmecken, sehen, hören und fühlen. Hierbei hat es ein unmittelbar beobachtbares Allgemeines, bei dem sie nicht stehen bleiben kann, sondern es auf ein nicht unmittelbar beobachtbares beziehen muss, um die allgemeinen Bestimmungen als Äußerung einer Kraft, die sich da äußert, zusammenzufassen. Während das sinnliche Bewusstsein nur auf die Dinge weist, auf sie zeigt, wie die deiktischen Ausdrücke, wie man das nennt, dies hier jetzt bezeugen, erfasst das Wahrnehmen die Dinge in ihrem Zusammenhang untereinander und zum Bewusstsein. Etwa Farben für das Auge, Töne für das Ohr. Das wahrnehmende Bewusstsein hebt die Einzelheit der Dinge auf, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass nicht nur eine Rose rot sein kann, sondern auch die Lippen, ein Herz und so weiter. Damit wird die Einzelheit ideell gesetzt und die Äußerlichkeit der Beziehung des Gegenstands auf das Ich verneint. Diese Verknüpfung des Einzelnen und Allgemeinen in der Wahrnehmung ist noch eine Vermischung von Einzelnen und Allgemeinen, weil das einzelne zugrunde liegende Sein noch fest gegen das Allgemeine bleibt. Ding und Eigenschaften sind noch eine Mischung. Aber dadurch, dass das Bewusstsein über deren Unmittelbarkeit hinausgeht, denkt es sich ein Inneres gegenüber dem Äußeren, also ein Wesen gegenüber der Erscheinung, und hat somit den Gegenstand als Erscheinung und seine Reflexion in sich als für sich seiendes Inneres und Allgemeines gedacht. Somit wird aus der Wahrnehmung Verstand, das verständige Bewusstsein. Das Innere ist gegenüber der aufgehobenen Mannigfaltigkeit des Sinnlichen, abstrakte Identität auf der einen Seite, auf der anderen Seite enthält es doch die Mannigfaltigkeit als Gedachte, als inneren einfachen Unterschied, das Reich der Gesetze der Erscheinungen. Das Bewusstsein erhebt sich also, indem es sich zu den Erscheinungen, den Äußerungen, eine Identität hinzudenkt, zu einem Inneren des Äußeren, der Kraft. Der Animismus, ein geschichtliches Phänomen, hatte das Innere als Seele der Dinge erfasst, alles als lebendige Prinzipien gedacht. Darüber ist Hegel dann ja auch hinaus. Hegel denkt die Geschichte der Form der Erkenntnis in ihrer Systematik, wie sie sich seinerzeit präsentiert. An dieser Kraft, dem Inneren dessen, was sich unmittelbar präsentierte, scheint das Bewusstsein nun die Wahrheit gefunden zu haben. Aber diese ist immer noch abstrakt, ein Ununterschiedenes. Nicht, wenn ich alle möglichen Dinge beziehe auf eine Kraft, nicht, die es hervorbringt, nicht, dann wäre dann die Ursache des Denkens eine Denkkraft oder Ursache eines Stuhls, die Stuhlkraft oder so etwas. da hätten wir auch nicht sehr viel neue Erkenntnis gewonnen, nicht? Wir haben dann nur ein Wort hinzugefügt. Also das Innere ist Kraft, Vermögen, Disposition zu den Äußerungen. In der Logik hatten wir das als formelles Begründungsverhältnis bereits diskutiert. Auch hier tritt es auf. Aber es soll sich äußern können. Und dann muss es mehr sein als bloß ununterschieden. Es bedarf des Unterschiedes, eines wahrhaften Inneren. Und dies Unterschiedene ist das Gesetz. Die notwendige Einheit, der notwendige innere Zusammenhang der Dinge und der Dinge zueinander. Die Gesetze, und Hegel meint hier nicht nur die Naturgesetze, sondern auch die rechtlichen, sind die Bestimmungen des der Welt innewohnenden Vernunft. Oder hier auf dieser Stufe noch des Verstandes, die er in der Welt wiedererkennt. An sich oder für uns ist dies schon das Selbstbewusstsein. Also der Möglichkeit nach, beziehungsweise aus der Perspektive einer äußeren Reflexion. Du hattest da noch den Kral da. Lieber später. Gut, also Hegel kommt 24 Jahre später noch einmal zurück auf seine Phänomenologie des Geistes. Und diese Fassung werden wir heute hauptsächlich diskutieren, weil er dort selber wesentlich und unwesentliches unterscheidet und sich selbst sozusagen rezipiert, nicht? In seiner frühen Phase. Also dort ist es das Kapitel subjektiver Geist, und da finden wir dann auch wieder sinnliches Bewusstsein, heißt es dort, aber es ist dasselbe wie sinnliche Gewissheit und Wahrnehmung und Verstand. Das letzte Mal hatten wir das ja schon diskutiert, aber jetzt müssen wir das noch einmal kurz zusammenfassen, um
vielleicht ein paar Aspekte noch erläutern.
Ja.
Da heißt es also, das Gesetz zunächst das Verhältnis allgemeiner bleibender Bestimmungen hat, insofern sein Unterschied der Innere ist, seine Notwendigkeit an ihm selbst. Die eine der Bestimmungen, als nicht äußerlich von der anderen unterschieden, liegt unmittelbar selbst in der anderen. Der innere Unterschied ist aber auf diese Weise, was er in Wahrheit ist, der Unterschied an ihm selbst oder der Unterschied, der keiner ist. In dieser Formbestimmung überhaupt ist an sich das Bewusstsein, welches als solches die Selbstständigkeit des Subjekts und Objekts gegeneinander enthält, verschwunden. Ich hat als urteilend einen Gegenstand, der nicht von ihm unterschieden ist. Sich selbst, Selbstbewusstsein.
Ja, was dieses Selbstbewusstsein ist, das ist jetzt nicht das psychologische Selbstbewusstsein, nicht, dass jemand hat, der am besten die Ellbogen benutzen kann oder so etwas, nicht? In diesem Sinne wird das heute oft gebraucht. Das Selbstbewusstsein ist ein Bewusstsein, das sich auf das Selbstbewusstsein selber bezieht, nicht? Eine Selbstreferenzialität, und dies in diesem kantischen Sinne.
Also quasi das Bewusstsein, das von sich als ein Bewusstsein weiß.
Ja, und in dem alles ist, nicht? Und das ist dann ja auch Hegels Deutung der kopernikanischen Wende Kants, nachdem der Verstand der Natur die Gesetze vorschreibt. Also das Kapitel, in dem wir das letzte Mal noch mittendrin war, nicht ganz zu Ende gekommen sind, Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt, das macht diesen Übergang. Die übersinnliche Welt, so haben wir gesehen, soll die wahre Welt sein. Sie ist eine Idealisierung, die sich noch nicht als Idealisierung versteht. Es ist das Bleiben im Verschwinden, das für sich separiert wird, aber gerade deswegen als verkehrte Welt verstanden werden soll, nach Hegel. jeder, der Philosophie studiert hat oder sich da länger mit beschäftigt hat, weiß, dass das eine Position ist, die auf Platon zurückgeht, der aber auch in der gesamten Philosophie-Geschichte sehr hoch geschätzt worden ist. Nicht? Whitehead nannte ja die gesamte Philosophie-Geschichte eine Fußnote zu Platon. Nicht? Und auch Hegel hat neben Platon dann allerdings auch Aristoteles sozusagen als ein Sammelsurium von Fußnoten betrachtet. Nicht? Wobei Kant dann auch noch hinzugekommen ist. In der vorherigen Sendung hatten wir diese Ideenwelt aus der Erscheinungswelt entwickelt, hinsichtlich der Kraft, die Hegel in seiner Doppeldeutigkeit, also einerseits als aristotelische Dynamis, nicht, Potentia, Potenz, andererseits als neuzeitlichen Kraftbegriff aufgefasst. Also er verbindet sagen, diesen Begriffwechsel, der in der klassischen Mechanik stattfindet, nicht, der Kraftbegriff ändert sich. Da sieht er eine Entwicklung und betrachtet das nicht als voneinander vollständig gleichgültig. Worauf er sich auf neuzeitliche Naturwissenschaftler und Philosophen, Mathematiker beziehen kann, wie unter anderem Leibniz, der auch diese Verbindung herstellt, indem er auch aristotelische Leitbegriffe wie die Entelechia oder so etwas in seiner Philosophie auch verwendet. Die Idee ist nun bei Aristoteles in den Dingen, während sie bei Platon noch ein An-sich-Sein ist, getrennt von der Welt. Sie ist eine Verkehrung, die zustande kommt durch die platonische abstraktive Verdopplung der Welt, die Hegel mit Aristoteles kritisiert, als bloßes abstraktives Abbild der wahrgenommenen Welt.
Durch dieses Prinzip wird das erste Übersinnliche, das ruhige Reich der Gesetze, das unmittelbare Abbild der wahrgenommenen Welt in sein Gegenteil umgekehrt. Das Gesetz war überhaupt das sich Gleichbleibende wie seine Unterschiede. Jetzt aber ist gesetzt, dass beides vielmehr das Gegenteil seiner selbst ist. Das sich Gleiche stößt sich vielmehr von sich ab und das sich Ungleiche setzt sich vielmehr als das sich Gleiche. In der Tat ist nur mit dieser Bestimmung der Unterschied, der innere oder Unterschied an sich selbst, indem das Gleiche sich ungleich, das Ungleiche sich gleich ist. Diese zweite übersinnliche Welt ist auf diese Weise die verkehrte Welt. Und zwar, indem eine Seite schon an der ersten übersinnlichen Welt vorhanden ist. Die verkehrte, diese ersten. Das Innere ist damit als Erscheinung vollendet. Denn die erste übersinnliche Welt war nur die unmittelbare Erhebung der wahrgenommenen Welt in das allgemeine Element. Sie hatte ihr notwendiges Gegenbild an dieser, welche noch für sich das Prinzip des Wechsels und der Veränderung behielt. Das erste Reich der Gesetze entbehrte dessen, erhält es aber als verkehrte Welt.
Verkehrte Welt ist hier nicht oder nicht nur in einem politisch-moralischen Sinn zu verstehen, sondern bezeichnet das Verhältnis der sinnlichen und der geistigen Welt zueinander. Der Zusammenhang ist kein äußerlicher, sondern das Auftauchen und Verschwinden des Sinnlichen in der Erscheinung ist das, was die geistige Kraft ausmacht. Es wird nicht äußerlich metaphysisch spekuliert über Dinge an sich und Gott, sondern die Auflösung gelingt nur, wenn die Realität und Kraft des Geistigen als Leistung des Begriffs durchschaut wird. Die Kraft muss erkannt werden als Kraft des Verstandes bzw. des Begriffs. Das Innere ist so dann nicht mehr eine Hinterwelt, sondern schließlich das Selbstbewusstsein. Die Vorstellungen des Verstandes erweisen sich als Momente des Selbstbewusstseins. Das An-sich-Sein ist dann dieses Selbst als bewusstlose Tätigkeit, wie noch Schelling das in der Philosophie des transzendentalen Idealismus darstellte. Kants Kritik wäre dann in der Hinsicht zu korrigieren, dass zwar ein unbekannter Rest bleibt, aber dieser auch das Denken selbst bestimmt. Und die hegelische Kritik an Kant wäre nicht völlig zu revozieren. Die verkehrte Welt wäre das Gegenteil der ersten.
Oberflächlich angesehen ist diese verkehrte Welt so das Gegenteil der ersten. Dass sie dieselbe außer ihr hat und jene erste als eine verkehrte Wirklichkeit von sich abstößt, dass die eine die Erscheinung, die andere aber das an sich, die eine sie ist, wie sie für ein anderes, die andere dagegen, wie sie für sich ist. Sodass, um die vorigen Beispiele zu gebrauchen, was süß schmeckt, eigentlich oder innerlich am Dinge sauer. Oder was am wirklichen Magnete der Erscheinung Nordpol ist, am inneren oder wesentlichen Sein Südpol wäre. Was an der erscheinenden Elektrizität als Sauerstoffpol sich darstellt, in der nicht erscheinenden Wasserstoffpol wäre. Oder eine Handlung, die in der Erscheinung Verbrechen ist, sollte im Innern eigentlich gut sein, eine schlechte Handlung eine gute Absicht haben können. Die Strafe nur in der Erscheinung Strafe an sich oder in einer anderen Welt, aber Wohltat für den Verbrecher sein. Allein solche Gegensätze von Innerem und Äußerem, von Erscheinung und Übersinnlichem als von zweierlei Wirklichkeiten sind hier nicht mehr vorhanden. Die abstoßenden Unterschiede verteilen sich nicht von neuem an zwei solche Substanzen, welche sie trügen und ihnen ein getrenntes Bestehen verliehen, wodurch der Verstand aus dem Inneren heraus wieder auf seine vorige Stelle zurückfiele. Die eine Seite oder Substanz wäre wieder die Welt der Wahrnehmung, worin das eine der beiden Gesetze sein Wesen triebe und ihr gegenüber eine innere Welt, gerade eine solche sinnliche Welt wie die erste, aber in der Vorstellung. Sie könnte nicht als sinnliche Welt aufgezeigt, nicht gesehen, gehört, geschmeckt werden, und doch würde sie vorgestellt als eine solche sinnliche Welt.
Also der Modus der Vergegenwärtigung bleibt, nicht, während aber der Gegenstand sich verkehrt hat. Das Erklären, worum es hier in diesem Fall noch geht, ist bei Hegel ja nicht so hoch angesehen, weil es nur eine Bewegung des Verstandes ist. Ein geistiger Erfahrungsprozess. Wenn das Erklären die gesetzmäßige Äußerung der Kraft erklären soll, diese Äußerung nichts anderes ist als die Kraft selbst, so ist die veränderbare Welt in das Übersinnliche eingedrungen, als Bewegung des Verstandes. Das bedeutet dann eine Dominanz der verkehrten übersinnlichen Welt über das Sinnliche. So haben wir dann tendenziell das Unendliche in die übersinnliche Welt genommen. Der Unterschied an sich selbst wird zur Unendlichkeit.
So hat die übersinnliche Welt, welche die verkehrte ist, über die andere zugleich übergegriffen und hat sie an sich selbst. Sie ist für sich die Verkehrte, das heißt die Verkehrte ihrer selbst. Sie ist sie selbst und ihre Entgegengesetzte in eine Einheit. Nur so ist sie der Unterschied als innerer oder Unterschied an sich selbst oder ist als Unendlichkeit. Durch die Unendlichkeit sehen wir das Gesetz zur Notwendigkeit an ihm selbst vollendet und alle Momente der Erscheinung in das Innere aufgenommen. Das Einfache des Gesetzes ist die Unendlichkeit, heißt nach dem, was sich ergeben hat, a. Es ist ein sich selbst Gleiches, welches aber der Unterschied an sich ist, oder es ist Gleichnamiges, welches sich von sich selbst abstößt oder sich entzweit. Dasjenige, was die einfache Kraft genannt wurde, verdoppelt sich selbst und ist durch ihre Unendlichkeit das Gesetz. B. Das Entzweite welches die in dem Gesetz vorgestellten Teile ausmacht, stellt sich als Bestehendes dar und werden sie ohne den Begriff des inneren Unterschiedes betrachtet, so ist der Raum und die Zeit oder die Entfernung und die Geschwindigkeit, welche als Momente der Schwere auftreten, sowohl gleichgültig und ohne Notwendigkeit füreinander als für die Schwere selbst, sowie diese einfache Schwere gegen sie oder die einfache Elektrizität gegen das Positive und Negative gleichgültig ist. C. Durch den Begriff des inneren Unterschiedes aber ist dies Ungleiche und Gleichgültige, Raum und Zeit und so fort, ein Unterschied, welcher kein Unterschied ist oder nur ein Unterschied des Gleichnamigen und sein Wesen die Einheit. Sie sind als Positives und Negatives gegeneinander begeistert und ihr Sein ist dieses vielmehr, sich als Nichtsein zu setzen und in der Einheit aufzuheben. Es bestehen beide Unterschiedene. Sie sind an sich als Entgegengesetzte, das heißt, das Entgegengesetzte ihrer selbst, sie haben ihr anderes an ihnen und sind nur eine Einheit. Diese einfache Unendlichkeit oder der absolute Begriff ist das einfache Wesen des Lebens, die Seele der Welt, das allgemeine Blut zu nennen, welches allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das vielmehr selbst alle Unterschiede ist, sowie ihr Aufgehobensein, also in sich pulsiert, ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu sein.
Ja, das muss man vielleicht dann doch noch mal ein wenig noch erläutern mit der Unendlichkeit. Unendlichkeit ist ja bei Hegel ein Begriff, der doppeldeutig ist, nicht? Er verwendet auch eine Unterscheidung, wenn er eine positive Unendlichkeit unterscheidet von der schlechten Unendlichkeit. Die schlechte Unendlichkeit ist die, die sich immer wieder fortsetzen lässt. Nicht? Man kann immer noch einstöckeln und noch ein Gedicht und noch ein Gedicht, um an Heinz Ehrhardt zu erinnern. Also ist ein unendlicher Progress oder ein unendlicher Regress, je nach Bewegungsrichtung des Denkens. Da würde man aber niemals an ein Ende kommen. Die Unendlichkeit, die hier gemeint ist, die manifestiert sich jetzt beispielsweise in den Naturwissenschaften, in der so etwas wie eine Identität, der Identität und der Differenz ja auch vorhanden ist. Also durchaus, wenn man es genauer betrachtet, auch etwas Dialektisches dort vorliegt. Wenn wir ein Gleichungssystem nehmen, da haben wir ja auf beiden Seiten dieser Gleichung Verschiedenes. Nicht? Um diese Identität zu bewahren, muss bei Veränderung eines der Parameter oder eines der Variablen, die dort vorliegen, muss sich ja notgedrungen dann, wenn das Gleichheitszeichen noch gelten soll, das auf der anderen Seite auch ändern. Also diese Unendlichkeit wäre dann in diesem hegelischen Sinne eine wahre Unendlichkeit. Also die unendlichen Veränderungen auf beiden Seiten dieser Gleichung oder eines Gleichungssystems, da erhält sich immer etwas Identisches in der Veränderung. Nicht? Und diese Veränderung, die kann unendlich sein. So haben wir dann, und das macht ja nach Hegel ein Naturgesetz ja dann auch aus, nicht? Das ist eine Identität, in der Veränderung fixiert. Das ist eine unendlich wichtige Sache, so dass er diese Kategorien, die ja von Platon stammen, nicht mit dem, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, nicht? Also das Unendliche, das Apeiron, nicht? Im Gegensatz zur Grenze, zum begrenzten Peras, nicht? Das hat Hegel auch auf die Naturwissenschaften natürlich bezogen. auf die Naturwissenschaften seiner Zeit und teilweise auch die Weiterentwicklungen, die in der Naturphilosophie seiner Zeit geschehen sind. Also beispielsweise ist ja der Elektromagnetismus entdeckt worden von einem Schelling-Schüler, also Ørsted, ein Däne. Das führte dann auch zu einer Weiterentwicklung dann nachher der Elektrizitätslehre und hat dann bis hin zu Einstein so eine Auswirkung gehabt. Nicht? In der Elektrizität ist man ja erstmalig da auf Phänomene gekommen, die sich mit der klassischen Mechanik gar nicht mehr erklären lassen. Und was jetzt diese einfache Unendlichkeit und der absolute Griff jetzt miteinander zu tun haben und was das mit dem Leben zu tun hat, das kann man jetzt auch hier an dieser Stelle erkennen, also dass Hegel jetzt übergeht von dieser einer schlechten Unendlichkeit, also eine unendliche Kette, die linear ist, hin zu einer Kette, die eigentlich gar nicht mehr die Kette ist, sondern ein Kreis. Nicht? Also ein Lebewesen reproduziert sich selbst. Nicht? Über eine Umwelt, würden wir heute natürlich sagen. Und so denkt auch Hegel sich das. So hat auch Schelling das sich schon gedacht, nicht? Dass ein Leben sich nur in einer Umwelt, also in Bezug auf sein anderes, entwickelt. Aber diese Kausalitätskette ist jetzt nun nicht mehr eine, die so schlecht unendlich ist, sondern eine, die in sich selber sozusagen zurückgebogen ist, nicht? In sich selbst kreist, nicht? Und Anfang und Ende sind dann wie beim Kreis identisch. Nicht? Die Kreislinie, die ja nicht mehr gerade ist, nicht? Sondern kreisförmig, läuft ja in sich zurück. Nicht? Nach 360 Grad sind wir dann wieder bei 0 Grad. Nicht? Und das kann dann immer so weitergehen. Das sind alles Bilder, die auch in der Antike schon gegeben waren, also der Vorrang des Kreises. Nicht? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Kreisform ja durchbrochen wird jetzt in der Astronomie, nicht? Wo dann die Ellipse eine große Rolle spielt. Die hat dann zwei Zentren. Nicht? Aber auch die läuft in dieser Art und Weise zusammen. Und diesen Kreis muss man ja im Grunde genommen als Spirale denken, also als ein Aufheben immer und auf höherer Stufenleiter dann auch wiederum. Nicht? Und bei diesem Vorgang jetzt, also von der schlechten Unendlichkeit zur wahren Unendlichkeit, haben wir die mechanische Naturwissenschaften der damaligen Zeit verlassen und es geht jetzt um dessen Integration ins menschliche Leben. Diese einfache Unendlichkeit oder der absolute Begriff, seine absolute Unruhe, ist das einfache Wesen des Lebens. Die Seele der Welt, was pulsiert, ohne sich zu bewegen. Dies ist allerdings das Desiderat der ganzen Phänomenologie des Geistes, dass die Substanz Subjekt werde und erst im absoluten Wissen, im geistigen Leben erreicht. Hier deutet sich das im Begriff des Unendlichen erst an. Dieses Unendliche, das nicht mehr ein Jenseits ist, erweist sich als das Selbstbewusstsein, wie wir das in der Kurzfassung der Enzyklopädie gerade eben schon hatten. Es ist eine Gestalt des Bewusstseins, aber eine, die sich noch nicht als Selbstbewusstsein weiß. Um dieses wird es heute ja gehen. Das kantische Selbstbewusstsein kam im Paralogismus-Kapitel nur so weit, dass sie das, die Existenz dieses reinen Selbstbewusstseins, das ich denke, zugestehen musste. Existierte es gar nicht, würde das Bewusstsein schlechthin überhaupt gar nicht möglich sein. Oder zu einer Geisterwelt im Jenseits gehören. Über die Geisterseher hat sich ja auch schon Kant ausgelassen. Schelling hat diese Existenzbehauptung als eine intellektuelle Anschauung gedeutet. Da wird jeder Kantianer jetzt natürlich erstmal aufschreien, die allerdings nicht in dem Sinne, wie Kant sich versteht, als unmittelbare Erkenntnis der Dinge an sich selbst, die nach Kant nur Gott zukommt, weil er die Dinge schafft, indem er sie denkt. Also es werde Licht, und es ward Licht, heißt das da in der hebräischen Bibel. Und es ist nicht ein Lichtschalter gemeint, sondern die Schöpfung. Das Beispiel mit dem Licht ist nicht zufällig gewählt, denn die Lichtmetaphorik gehört ja wesentlich zur idealistischen und jeder anderen Reflexionstheorie. Wir erinnern, das hatten wir häufiger, Begriffe wie Schein im Sinne des Trügerischen oder wie des Leuchtens, aber auch zu hell Leuchtens, nicht der Verblendung, Reflexion, Brechung, also im Sinne der Intentio obliqua. Nicht wörtlich bedeutet Intentio obliqua also eine schräge Bezugnahme in Analogie zur Scheidung der indirekten Rede von der direkten. Nicht? Das sind die lateinischen Bezeichnungen aus Grammatikbüchern Oratio obliqua, nicht? Im Gegensatz zu Oratio recta. Die Dinge können wir sehen, wenn sie das Licht beleuchtet. Nicht? Im Dunkeln sieht man ja nicht, da lässt sich gut munkeln. So hat Hegel in der Logik auch vom Scheinen des Wesens gesprochen und so die Äquivokation im Begriff des Scheins für den Übergang vom unmittelbaren Sein zum Wesen genutzt. Im Neuplatonismus wird das Unendliche, das was vom Endlichen, Differenten sich unterscheidet, ja auch als Licht angesehen. Also Lichtmetaphorik, egal Lichtmetaphysik, wie man das auch genannt hat, wird uns noch häufiger begegnen, auch bei Hegel, aber auch bei Kant, der vom metaphysischen Blendwerk spricht. Adorno redet zum Beispiel vom Verblendungszusammenhang. Kurz, die Lichtmetaphorik gehört von den philosophischen Anfängen her als Sprachform der Kritik. Und wenn von Unendlichkeit die Rede ist, manchmal auch als Strahl oder Lichtstrahl ausgesprochen, so bedarf es einer solchen Redeweise für den angemessenen Ausdruck des Unausdrückbaren, wie es ja auch in der negativen Theologie der Neuplatoniker der Fall ist. Bei Hegel gehört es der philosophischen Wissenschaft an. Bei Schelling wurde auch das Apeiron, also das grenzenlose Unendliche, auf die Peras, also Grenze, das Endliche, bezogen.
Die Exposition des Begriffs der Unendlichkeit gehört der Wissenschaft an. Das Bewusstsein aber, wie es ihn unmittelbar hat, tritt wieder als eigene Form oder neue Gestalt des Bewusstseins auf, welche in dem Vorhergehenden ihr Wesen nicht erkennt, sondern es für ganz anderes ansieht. Indem ihm dieser Begriff der Unendlichkeit Gegenstand ist, ist es also Bewusstsein des Unterschiedes als eines unmittelbar ebenso sehr Aufgehobenen. Es ist für sich selbst, es ist Unterscheiden des Unterschiedenen oder Selbstbewusstsein. Ich unterscheide mich von mir selbst und es ist darin unmittelbar für mich, dass diese Unterschiedene nicht unterschieden ist. Ich, das Gleichnamige, stoße mich von mir selbst ab, aber dies Unterschiedene, Ungleichgesetzte, ist unmittelbar, indem es unterschieden ist, kein Unterschied für mich. Das Bewusstsein eines anderen, eines Gegenstandes überhaupt, ist zwar selbst notwendig Selbstbewusstsein, reflektiert sein in sich, Bewusstsein seiner selbst in seinem Anderssein.
Und da wird das Programm Hegels in dem Selbstbewusstsein und die Spekulation das Bestimmende ist am Ende, wird schon hier formuliert.
Der notwendige Fortgang von den bisherigen Gestalten des Bewusstseins, welchen ihr Wahres, ein Ding, ein anderes war als sie selbst, drückt eben dies aus, dass nicht allein das Bewusstsein vom Dinge nur für ein Selbstbewusstsein möglich ist, sondern dass dies allein die Wahrheit jener Gestalten ist.
Das Selbstbewusstsein ist das Licht der Erkenntnis, in dem auch der Schatten, also die Dinge, liegen. Im Bewusstseinskapitel ist das aber noch nicht für das Bewusstsein nur an sich oder für uns.
Der notwendige Fortgang von den bisherigen Gestalten des Bewusstseins, welchen ihr Wahres, ein Ding, ein anderes war als sie selbst, drückt eben dies aus, dass nicht allein das Bewusstsein vom Dinge nur für ein Selbstbewusstsein möglich ist, sondern dass dies allein die Wahrheit jener Gestalten ist. Aber für uns, nur ist diese Wahrheit vorhanden, noch nicht für das Bewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist erst für sich geworden, noch nicht als Einheit mit dem Bewusstsein überhaupt. Erhoben über die Wahrnehmung stellt sich das Bewusstsein mit dem Übersinnlichen durch die Mitte der Erscheinung zusammengeschlossen dar, durch welche es in diesen Hintergrund schaut. Die beiden Extreme, das eine des reinen Inneren, das andere des in dies reine Innere schauende Innern, sind nun zusammengefallen und wie sie als Extreme, so ist auch die Mitte, als etwas anderes als sie verschwunden.
Also das Innere der Sache und das Innere des Bewusstseins. Das ist Hegels Fazit, fallen im Selbstbewusstsein zusammen. Anders gesagt, wir bringen die Gesetzmäßigkeit in die Wahrnehmungsdinge hinein, indem wir dieses Gesetz in ihrer Idealität denken. Die Vorstellungen sind aber immer meine oder unsere Vorstellungen. Sie sind im Selbstbewusstsein. Dieses Selbstbewusstsein ist nun ja auch nicht das Psychologische, das Bedingung für das überempirische Selbstbewusstsein ist, sondern ein allgemeines. Adorno wird später sagen, dass hier die Gesellschaftlichkeit der Arbeit und Erkenntnis liegt. Und wir werden heute und nächstes Mal auch sehen, dass die Trennung von Hand- und Kopfarbeit im Herr- und Knechtverhältnis auch die Bedingung dafür ist, das Absolute für Geist zu nehmen, der alles regiert. Vorweg gesagt, es soll deutlich werden, wie Adorno, was wir schon in der negativen Dialektik gesehen haben, Hegels ursprüngliche Einsicht der Trennung von Herr und Knecht gegen Hegel selber wendet. Immanente Kritik transzendiert reglementierte Erfahrung. Aber im Übergang zum Selbstbewusstsein verschwindet gleichsam vom Anspruch her das Bewusstsein in jenem. Das wird von Adorno außerordentlich ernst genommen, weil hier der Knotenpunkt zwischen Idealismus und Materialismus liegt. Für Hegel liegt nun das Wesen der Sache zutage, wenn im Geiste der Vorhang weggezogen ist, also im Theater der Welt. Nicht? Die ganze Welt wird ja sozusagen als eine Bühne auch betrachtet.
Dieser Vorhang ist also vor dem Inneren weggezogen und das Schauen des Innern in das Innere vorhanden. Das Schauen des ununterschiedenen Gleichnamigen, welches sich selbst abstößt, als unterschiedenes Inneres setzt, aber für welches ebenso unmittelbar die Ununterschiedenheit beider ist, das Selbstbewusstsein. Es zeigt sich, dass hinter dem sogenannten Vorhange, welcher das Innere verdecken soll, nichts zu sehen ist, wenn wir nicht selbst dahinter gehen, ebenso sehr damit gesehen werde, als dass etwas dahinter sei, das gesehen werden kann. Aber es ergibt sich zugleich, dass nicht ohne alle Umstände geradezu dahinter gegangen werden könne, denn dies Wissen, was die Wahrheit der Vorstellung der Erscheinung und ihr Inneres ist, ist selbst nur Resultat einer umständlichen Bewegung, wodurch die Weisen des Bewusstseins, das Meinen, Wahrnehmen und der Verstand verschwinden. Und es wird sich ebenso ergeben, dass das Erkennen dessen, was das Bewusstsein weiß, indem es sich selbst weiß, noch weiterer Umstände bedarf, deren Auseinanderlegung das folgende ist.
Nun sind wir beim Selbstbewusstsein, aber das Bewusstsein weiß noch nicht alles über sich. Es bedarf also einiger Umstände, damit es das weiß, was es der Möglichkeit nach wissen kann. Es muss auf sich zurückgeworfen werden und in seiner Ohnmacht sich seiner Macht vergewissern. In der Enzyklopädie, in seinem Rückblick auf sein Jugendwerk, wird der Bezug zur Geschichte der Philosophie seit Kant noch besonders deutlich, so dass wir diesen Text im Folgenden und jetzt auch gleich anschließend zu Gehör bringen.
Die Wahrheit des Bewusstseins ist das Selbstbewusstsein und dieses der Grund von jenem. sodass in der Existenz allen alles Bewusstsein eines anderen Gegenstandes Selbstbewusstsein ist. Ich weiß von dem Gegenstande als dem meinigen. Er ist meine Vorstellung. Ich weiß daher darin von mir. Der Ausdruck vom Selbstbewusstsein ist ich gleich ich. Abstrakte Freiheit, reine Idealität. So ist es ohne Realität, denn es selbst, das Gegenstand seine ist, ist nicht ein solcher, da kein Unterschied desselben und seine vorhanden ist.
Hegels Zusatz zu diesem Paragraphen der Enzyklopädie bringt dies auch in Bezug zu Fichtes Ich gleich Ich oder Ich bin Ich als Prinzip der absoluten Vernunft und Freiheit, das darin besteht, alles als das Meinige zu erkennen. Aber wie überall im Leben ist da wieder ein Haken, den auch Hegel sieht. Nicht irgendwas ist immer. Mit dem Ich haben wir, die das betrachten, nur das Ich, aber es ist noch nicht für sich frei. Und genau das ist das, was das Selbstbewusstseinskapitel, das uns eine Weile beschäftigen wird, noch die nächsten beiden Sendungen, wo wir zum Begriff der Aufklärung Hegels und der Dialektik der Aufklärung hinleiten. Hegels Phänomenologie hat für die materialistische Dialektik schon Karl Marxens eine außerordentliche Bedeutung gehabt und beschäftigt auch Adorno in seinen drei Studien zu Hegel immer noch, wie auch in der negativen Dialektik. Auch Alfred Sohn-Rethel hat hieran seine Grundgedanken einer Reflexion auf das Verhältnis von Denkform und Warenform gewonnen. An der Adorno so einige Korrektur anbrachte, aber den Urheber nie unerwähnt ließ oder verleugnete. Das Selbstbewusstsein ist hier noch eine erste abstrakte Negation, die mit dem Negierten, einem äußeren Objekt, behaftet ist, auf den es sich nun auch als Trieb oder Begierde bezieht und darin noch eine Grenze seiner Freiheit erfährt. Im Paragraphen 425 der Enzyklopädie ist das klar zum Ausdruck gebracht.
Das abstrakte Selbstbewusstsein ist die erste Negation des Bewusstseins, daher auch behaftet mit einem äußerlichen Objekt, formell mit der Negation seiner. Es ist somit zugleich die vorhergehende Stufe, Bewusstsein, und ist der Widerspruch seiner als Selbstbewusstseins und seiner als Bewusstseins. Indem Letzteres und die Negation überhaupt im Ich gleich Ich an sich schon aufgehoben ist, so ist es, als diese Gewissheit seiner selbst gegen das Objekt der Trieb, das zu setzen, was es an sich ist, das ist, dem abstrakten Wissen von sich Inhalt und Objektivität zu geben und umgekehrt sich von seiner Sinnlichkeit zu befreien, die gegebene Objektivität aufzuheben und mit sich identisch zu setzen. Beides ist ein und dasselbe, die Identifizierung seines Bewusstseins und Selbstbewusstseins.
Nicht, hier ist in aller Deutlichkeit nochmal das Verhältnis von Bewusstsein und Selbstbewusstsein ausgedrückt. Nicht? Das Bewusstsein wird hier zum integralen Moment des Selbstbewusstseins. Es ist also identifiziert. Nicht? Der Mangel, den Hegel moniert, ist der Gegensatz von Ich und Welt, die Endlichkeit des Selbstbewusstseins ausmacht. So ist es noch Bewusstsein. Das Ich hat ein Nicht-Ich als ein äußerliches Objekt sich entgegen. Der Weg, den das Selbstbewusstsein zu gehen hat, wird von Hegel im Zusatz zu dem just zitierten Paragraphen sehr deutlich dargelegt. Also jetzt haben wir hier eine sozusagen Vorschau des ganzen Kapitels, damit wir so einen Wegweiser haben, was wir jetzt noch machen. Also um dieses Ziel zu erreichen, also nicht äußerlich mit dem Bewusstsein verbunden zu sein,
hat das Selbstbewusstsein drei Entwicklungsstufen zu durchlaufen. A. Die erste dieser Stufen stellt uns das unmittelbare, einfach mit sich identische und zugleich im Widerspruch hiermit auf ein äußerliches Objekt bezogene einzelnes Selbstbewusstsein dar. So bestimmt ist das Selbstbewusstsein die Gewissheit seiner als des Seienden, gegen welches der Gegenstand die Bestimmung eines nur scheinbar Selbstständigen in der Tat aber nichtigen hat. Das begehrende Selbstbewusstsein. B. Auf der zweiten Stufe bekommt das objektive Ich die Bestimmung eines anderen Ich und entsteht somit das Verhältnis eines Selbstbewusstseins zu einem anderen Selbstbewusstsein. Zwischen diesen beiden aber der Prozess des Anerkennens. Hier ist das Selbstbewusstsein nicht mehr bloß einzelnes Selbstbewusstsein, sondern in ihm beginnt schon eine Vereinigung von Einzelheit und Allgemeinheit. Indem dann ferner das Anderssein der einander gegenüberstehenden Selbste sich aufhebt und diese in ihrer Selbstständigkeit doch miteinander identisch werden, tritt die dritte jener Stufen hervor, das allgemeine Selbstbewusstsein.
Also wir haben ein einzelnes Selbstbewusstsein und ein allgemeines Selbstbewusstsein. Das ist natürlich sehr entscheidend. Es beginnt aber mit dem Einzelnen, also mit dem lebendigen Subjekt, würden wir heute sagen.
Ja, und wenn man sich diese Bestimmung jetzt nochmal ansieht und das in Beziehung setzt zur Rechtsphilosophie, dann kann man erkennen, dass es hierbei geht um die Bestimmung des Begriffs der Person, wie er sie dann in der Rechtsphilosophie fasst.
Ja, die Person ist ja ein allgemeines, nicht?
Ja, nur der Einzelne wird erst Person oder ist Person erst dann, wenn er seinen Willen durch die Vernunft bestimmt und nicht, wie es hier dann heißt, ein begehrendes Selbstbewusstsein ist, sondern wenn der Einzelne als sich bestimmt darüber, dass er sich als einen äußeren Gegenstand besitzt, also Eigentum an sich selbst hat, dann ist er Person und tritt einer anderen, ebenfalls einem Selbstbewusstsein, das von sich und seinem an sich gegenüber an seinem Eigentum weiß, also ebenfalls Person ist, einer anderen Person gegenüber. Und das ist zugleich, und darin, dass sie beide sich jeweils als Eigentümer an sich selbst begegnen, und darin besteht unter anderem auch der Prozess der Anerkennung, der wechselseitigen Anerkennung.
Ja, das ist dann, da ist sicher da, dann schon nicht mehr um subjektiven Geist, wie hier handelt. Es handelt sich dann um den berühmten objektiven Geist. Ja. Das sind Institutionen, nicht? Wie Person, sozusagen als Miniatur einer Institution, Vertrag, nicht? Und geht dann nachher bis hin zum Staat, nicht? Als wiederum auch einer besonderen Person, oder die aber allgemeinen Charakter hat. Ja, um einen geistigen Überblick über dieses Ganze jetzt zu gewinnen, nehmen wir die Hegelsche Zusammenfassung, um dann die eigentliche Fassung in der Phänomenologie des Geistes dann im Anschluss zur Konkretisierung zu verwenden. Die Begierde hat die Bestimmung des Triebes, da es ohne durch das Denken bestimmt zu sein, auf ein äußerliches Objekt gerichtet ist, an dem es sich zu befriedigen trachtet. Es ist Hegel zufolge also eine abstrakte Idealität, die nichtig ist. Etwas deutlich wird es im Text der Phänomenologie, dass das Selbstbewusstsein hier das Leben ist und vom Tier sich noch nicht ausdifferenziert hat. Nicht dieser Doppelcharakter des Menschen als animal rationale, nicht? Also als vernunftbegabtes Lebewesen, da steckt ja auch animal, also Lebewesen drin, nicht? Animal übergreift dann also Bestia und also Homo, der Mensch, nicht? Bestia wäre jetzt ein nicht vernunftbegabtes Lebewesen, nicht? Also der Gegenstand ist hier noch nicht umgebildet, erarbeitet, sondern unmittelbar. Demnach ist hier eine historische, man könnte sagen, phylogenetische Erfahrung fixiert, die Hegel im Zusatz zu diesem Paragraphen 428 der Enzyklopädie beschreibt.
Das Verhältnis der Begierde zum Gegenstand ist noch durchaus das des selbstsüchtigen Zerstörens, nicht das des Bildens. Insofern das Selbstbewusstsein als bildende Tätigkeit sich auf den Gegenstand bezieht, bekommt dieser nur die in ihm ein Bestehen gewinnende Form des Subjektiven, wird aber seinem Stoffe nach erhalten. Durch die Befriedigung des in der Begierde befangenen Selbstbewusstseins hingegen wird, da dieses das andere als ein unabhängiges, noch nicht zu ertragen die Kraft besitzt, die Selbstständigkeit des Objekts zerstört, so dass die Form des Subjektiven in demselben zu keinem Bestehen gelangt.
Ja, dieses selbstsüchtige Zerstören, nicht? Also Hegel spricht an einer bestimmten Stelle ja auch davon, dass die Kühe jetzt einfach ins Gras beißen. Nicht? Das gilt für den Menschen ja in einem bestimmten Sinne auch, nicht? Dass man dann zunächst einmal an den Nippeln lutscht von der Mutter und also unmittelbar sich befriedigt. Nicht? Dazu muss man dann nicht... Oder nur wenige müsste man eigentlich aus der heutigen Kenntnis der Sozialisation sagen, also wenig dazu beitragen. Nicht? Auch ein Säugling bewegt sich ja so in bestimmter Art und Weise, nicht so, dass die Mutter dann auch den Nippel richtig ansetzt, damit dort die Milch gesaugt werden kann. Nicht? Also da sind auch schon Ansätze von Arbeit dahin, also jedenfalls von Tätigkeit. Hannah Arendt hat diesen Sachverhalt dann ausgenutzt, also für eine Unterscheidung von Herstellen und Arbeiten. Das fixiert im Grunde genommen eine Unterscheidung, die aus der Antike stammt, nicht? Poiesis und Techne und diese Sachen sind da ja unterschieden worden. Herstellen vergegenständlicht sich dann in etwas Haltbaren, nicht? In dem man sich wiederfinden kann. Während Arbeiten, also der reine Stoffwechselprozess ist, es wird verschlungen und es ist wieder weg und es muss immer wieder vom Neuen gemacht werden. Nicht? Das, also Arendt ist da ja sehr an Aristoteles orientiert in ihrem Buch Da Vita Activa. Nicht? Ist aber in diesem Zusammenhang passend. Also sie hat das also in dieser Unterscheidung fixiert, bei ihrem Begriff von Arbeit als unendlicher Tätigkeit, die sich nicht verbeständigt. Nicht? Das Selbstbewusstsein hat dann kein Korrelat, um sich darin wiederzuerkennen. Dies hat es allerdings bei Hegel ohnehin erst, wenn der Gegenstand des Bewusstseins ein anderes Ich ist. Das aber zunächst einmal von einem Gegenstand der Begierde sich nicht unterscheidet. Also nicht als jemand, so wie also nicht jemanden als jemanden, der so wie ich ist, anerkennt.
Aber das Selbstgefühl, das ihm, also dem Ich, in der Befriedigung wird, bleibt nach der inneren Seite oder an sich nicht im Abstrakten für sich sein oder in seiner Einzelheit, sondern als die Negation der Unmittelbarkeit und der Einzelheit enthält das Resultat die Bestimmung der Allgemeinheit und der Identität des Selbstbewusstseins mit seinem Gegenstande. Das Urteil oder die Diremption dieses Selbstbewusstseins ist das Bewusstsein eines freien Objekts, in welchem Ich das Wissen seine als Ich hat, das aber auch noch außer ihm ist. Nach der äußerlichen Seite bleibt, wie im Zusatze zum vorhergehenden Paragraphen bemerkt wurde, das unmittelbare Selbstbewusstsein in dem ins Unendliche sich fortsetzenden, langweiligen Wechsel der Begierde und der Befriedigung desselben, in der aus ihrer Objektivierung immer wieder in sich zurückfallenden Subjektivität befangen. Nach der inneren Seite dagegen oder den Begriffen nach hat das Selbstbewusstsein durch Aufhebung seiner Subjektivität und des äußerlichen Gegenstandes seine eigene Unmittelbarkeit